Der Berliner Bergpodcast. Ausgewählte Geschichten rund um die Sektion Berlin des Deutschen Alpenvereins.
Schönen guten Tag.
Hallo Sebastian.
Hallo Saarhand.
Du hier im Podcaststudio?
Ja, rein zufällig.
Oh, und wir haben natürlich heute wieder einen Gast dabei. Wen haben wir denn heute dabei?
Ja, vielleicht sagt er das selber. Hallo Nick, aber vorher, hallo liebe Zuhörenden.
Hallo. Ja, dann würde ich mal das Wort an den Nick erteilen. Nick, ja. Wer bist du?
Ich bin Nick Leifert. Ich bin in vielerlei Hinsicht der Sektion Berlin verbunden. Ich habe eine Gruppenleitung für die Frankenkletterer, das ist eine Klettergruppe. Ich bin Sprecher des Beirates. Ich bin mit Herz Kletterer und Hochtourengeher und ein großer Vereinsmeier, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat ja immer so ein bisschen einen lustigen bis abfälligen Beigeschmack. Vereinsmeier sind so die Kaninchenzüchter. Aber ich bin mit Begeisterung Mitglied eines Vereins und bringe mich ein, so gut ich kann, und versuche, dem Verein zu dienen und zu helfen, so gut ich kann.
Und du bist hauptberuflich Vereinsmeier?
Nein, leider nicht hauptberuflich. Die Zeit habe ich nicht, obwohl ich viel Zeit für den Verein aufbringe. Aber hauptberuflich bin ich Journalist, politischer Journalist. Ich berichte über Bundespolitik für das ZDF.
Na, wir wissen jetzt, wie du heißt und was du machst beruflich. Wie alt bist du denn?
Ich werde in ein paar Monaten 60 Jahre alt. Ich bin Alpinist seit ungefähr 15 Jahren. Das heißt, ich bin sehr spät dazu gekommen, habe die Liebe erst spät erkannt und bedauere das heute sehr. Ich habe mir vorher bei anderen Sportarten die Knie schon verschlissen, bevor ich die Schönheit der Alpen entdeckt habe und in Gänze erwandern konnte. Das merke ich heute schmerzhaft. Und ich hoffe, ich kann es noch lange tun, bevor mir meine Knie einen Strich durch die Rechnung machen.
Welche Sportarten hast du denn zuvor gemacht?
Ich habe die meiste Zeit meines Lebens Eishockey gespielt und habe das auch mit viel Einsatz und auch so manche Blessur davon getragen. Und das spüre ich heute, ja, das ist so.
Professionell?
Nein, so gut war ich nicht. Über die Landesauswahl Baden-Württemberg bin ich nicht hinausgekommen. Ich habe damals für den Mannheimer ERC, Eishockey- und Rollschuhclub, gespielt. Heute heißen sie die Adler.
Aber du verfolgst es noch?
Ich verfolge internationale Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Vom Verein bin ich jetzt auch geografisch etwas weiter weg hier in Berlin. Meine Mannheimer Zeit liegt weit zurück. Wie gesagt, bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich da gespielt.
Und Eisbären ist nicht so für dich?
Nee, da ist das Herz dann doch noch in Mannheim und finde es toll. Ich beobachte das hin und wieder. Die Eisbären hatten ja den Uwe Krupp als Trainer. Und ich habe als Jugendlicher und Junior noch gegen Uwe Krupp gespielt. Da war er noch beim Kölner EC und er war der Verteidiger und ich der Stürmer.
Und die heißen jetzt aber auch Kölner Haie, oder?
Richtig.
Alles anders.
Alles neue Namen.
Genau. Und also vor 15 Jahren hast du ungefähr angefangen mit alpinen Sportarten.
Ja, schon
im Alpenverein, oder?
Nein, zunächst noch nicht. Ich habe die Schönheit der Natur entdeckt als Spaziergänger. Die Spaziergänge wurden immer länger. Aus den Spaziergängen wurden Wanderungen. Die Wanderungen führten mich immer höher, weil aus der Höhe hat man einen besseren Überblick. Und ich liebe und liebte das Panorama der Berge und insofern führte es mich höher und höher und höher. Und irgendwann stand ich an der Zunge eines Gletschers und konnte nicht weiter. Und ich sah mit Neid auf die Seilschaften, die sich an der Zunge des Gletschers ihre Gurte und ihre Steigeisen anlegten und blickte ihnen hinterher und durfte nicht mit, weil ich nicht wusste, wie man so ein Seil einbindet und was man zu beachten hat. Und das war aber der Startschuss für mich zu sagen, das will ich lernen. Und dann habe ich einen Kurs gemacht und ich habe mich für einen Top-Rope-Kurs entschieden. Und habe auf die Art und Weise dann das Hallenklettern entdeckt und fand es großartig. Es war ganzheitlich, der ganze Körper wurde trainiert, der Geist wurde trainiert. Ich fand es eine tolle Sportart und war ein bisschen traurig, dass ich sie so spät entdeckt habe.
Wo war das denn, wo du da an der Gletscherzunge standest?
Das war im Pelvoux-Massiv in der Dauphiné, in den Westalpen, französische Westalpen. Und das der Mont Pelvoux, das ist, glaube ich, einer der kleinsten 4000er, also so knapp über 4050 oder so ähnlich. Und die letzte Hütte und der Fuß des Gletschers war, die Zunge des Gletschers war so ungefähr bei 3,1. Und da war für mich leider Schluss. Und also, ich wäre gerne auf den Gipfel gegangen. Das war so ein Traum. Den habe ich mir dann aber erst später erfüllt, als ich dann über viele Kurse irgendwann auch Hochtouren gemacht habe und sie bis heute mit viel Herzblut mache.
Also reden wir über so Bar de Secrin. So die,
genau, Bar de Secrin. Ja, ja, genau.
Also für alle Zuhörer, die ihr nicht sehen konntet, der Sarnd hat hier ganz wissend genickt bei den Ortsangaben. Ich bin wie immer raus. Aber kann ja noch werden.
Eine sehr schöne Gegend, kann ich nur sehr empfehlen.
Und war das so, also so, wo wir gerade bei der Schönheit der Touren sind, was war denn bisher so deine schönste Tour?
Oh, das ist jetzt natürlich ganz schwer. In 15 Jahren sind einige Touren zusammengekommen. Ich blicke natürlich trotzdem immer mit großen Augen auf die Erzählungen der Kollegen hier im Alpenverein, die schon seit 40 Jahren oder seit 60 Jahren unterwegs sind. Da kann ich nicht mithalten und ich bin auch eigentlich immer nur in Europa unterwegs gewesen, in den Alpen. Und auch da gäbe es so viel Auswahl und so viele Ziele, die ich noch vor Augen habe. Die schönste, ich würde sagen, ja, das waren durchaus die Westalpen, aber, und da bin ich dann doch wieder auch sehr bei der Sektion Berlin und der Identität, die ich empfinde für diesen Verein. Zillertal, Ötztal, da wo wir unsere Hütten haben, da bin ich gerne. Mittlerweile fühle ich mich auch ein wenig zu Hause dort. Ich gehe da gerne dorthin, weil man sich kennt. Man kennt Hüttenwirte, man kennt Hoteliers, man kennt Bergführer. Und es ist so ein bisschen wie jedes Jahr nach Hause kommen. Und deswegen führt mich eigentlich auch jedes Jahr mindestens eine Tour ins Ötztal. Aber eine, die ich in gewisser Weise besonders in Erinnerung habe, war die Jubiläumstour zum 150. Geburtstag des Alpenvereins. Das war 2019 und da haben wir die Feierlichkeiten...
Prä-Corona quasi.
Bitte? Ja, 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 natürlich. da dachte noch keiner daran. Da haben wir die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum im Zillertal verbunden mit der Feier im Ötztal. Das heißt, wir sind im Zillertal auf der Berliner Hütte gestartet, losgelaufen, über die Stubaier Alpen drüber weg und dann bis ins Ötztal und haben dann mit einer Feier begonnen und mit einer Feier aufgehört. Es war kein schönes Wetter, aber es war trotzdem eine Tour, die in Erinnerung geblieben ist, weil sie einfach ein Tiroler Panorama bietet.
Lieber Nick, wann und wie bist du überhaupt zu Sektion Berlin gekommen?
Jetzt muss ich in meinem Gedächtnis graben. Mein Zeitpunkt, als ich mich entschloss, etwas über Gurte und Seile zu lernen und mich zu einem Top-Rope-Kurs führte, das war ja lange, bevor wir hier die Kletterhalle gebaut haben. Und habe die Möglichkeiten, die Klettermöglichkeiten der Sektion Berlin noch gar nicht richtig gekannt. Und sie haben sich mir auch nicht sofort aufgedrängt. Klammer auf, worin ich jetzt schon gleich ein Problem erkenne. Wie weit werben wir eigentlich für uns und in dieser Stadt? Und wie weit sind wir bekannt für Menschen in dieser Stadt? Mir war nicht viel bekannt, aber mir war klar, ich möchte dem Alpenverein irgendwie verbunden sein, weil ich glaubte, dort eine Expertise zu finden, die mir weiterhilft. Sowohl ein Kursangebot, ein Ausbildungsprogramm, aber auch Menschen, die genauso wie ich gerne in die Berge gehen und von deren Wissen ich profitieren könnte. Und insofern lag es nahe, mich zu erkundigen und dann habe ich gelernt, übers Internet, in Berlin gibt es allein 4 Sektionen und Die größte ist die Sektion Berlin. Und von der größten Sektion habe ich angenommen, dass sie das größte Angebot hat. Und deshalb habe ich mich hierher gewandt und bin vor, ich glaube, 12 Jahren Mitglied geworden.
Also quasi recht früh, nachdem du entdeckt hast, dass Berge und Natur und Wandern und Klettern und Hochtouren und beziehungsweise alles, was mit Alpinismus so ein bisschen zu tun hat, für dich attraktiv ist.
Genau, relativ schnell sogar. Da folgte ein Schritt nach dem anderen. Da war ich und meine Frau damals zusammen, waren wir sehr konsequent. Wir wollten das. Wir wollten auch sicher sein, wenn wir in den Bergen unterwegs sind. Insofern war klar, wir machen das, wir lernen das, wir besuchen einen Kurs. Und ein Kurs führte zum nächsten Kurs, der Anfängerkurs zum Aufbaukurs, zum fortgeschrittenen Kurs, Technikkurs. Beim Klettern kommt dann noch das Sturztraining dazu und alles, was man sich denkt. Und das haben wir der Reihe nach alles absolviert. Und viel Spaß dabei gehabt. Viele Leute kennengelernt, mit denen wir heute noch unterwegs sind.
Dann habt ihr auch gleich eine Gruppe gegründet. Oder
nein,
wie war das?
Nein, wir haben keine Gruppe gegründet. Die Sektion hat ja Gott sei Dank zahlreiche Gruppen, Wandergruppen, Fahrradwanderer, Wasserwanderer und natürlich auch viele Klettergruppen. Und ich habe mich aber erkundigt, wo finde ich Seilpartner? Am Anfang haben meine Frau und ich zusammen geklettert und dann fiel der eine mal aus oder konnte nicht, hatte Termine. Und dann war es gut zu wissen, wenn man vielleicht einen anderen Seilpartner hat. Und insofern lag es nahe, eine Gruppe zu suchen. Und dann gibt es im Vereinsmagazin, dem Berliner Bergsteiger, ja eine Liste mit allen möglichen Gruppen dieser Sektion. Und dann haben wir eine ausgesucht und geguckt, wann trifft die sich, was ist das für ein Leistungsspektrum. Und so fand ich die Frankenkletterer, die existierten bereits, habe mich dort mit der Gruppenleitung in Verbindung gesetzt und Anschluss gefunden und fand es toll und bin seitdem dieser Gruppe verbunden.
Und du bist ja auch in der Leitung. Seit wann und wie ist es dazu gekommen?
Naja, erstmal ist man Mitglied einer Gruppe und lernt die Gruppe kennen. Man lernt nicht nur Gleichgesinnte, was die Liebe zu den Bergen und zum Klettersport angeht, sondern man lernt auch liebe Menschen kennen, interessante Menschen. Man entdeckt und gewinnt neue Freunde und irgendwann erlebt man die Gemeinschaft. Die ist mehr oder weniger intensiv. Da gibt es sicherlich Gruppen, die sozialer sind und auch die Nähe suchen, viel mehr gemeinsam machen, auch außerhalb ihres Sports, treffen sich zum Schlittschuhlaufen gehen, zum gemeinsamen Urlaubsbilderabend gucken. Also trinken auch gern mal ein. Alles Mögliche gibt es da. Ich würde die Frankenkletterer jetzt so nicht charakterisieren. Sie sind schon sehr sportorientiert und wollen gemeinsam klettern. Das ist so das Hauptziel und das habe ich lange mitgemacht. Ich habe in den Frankenkletterern auch mehrere Gruppenleitungen erlebt und fand ihre Arbeit toll. Sie haben sich für den Verein und für die Gruppe engagiert. Das war mir auch ein Vorbild. Und irgendwann wechselt eine Gruppenleitung, jemand kann nicht mehr oder ist hauptberuflich überlastet oder möchte einfach auch mal was anderes machen. Die Gründe sind ja vielfältig und dann muss die Gruppe entscheiden, wer wächst nach. Und nach der dritten, vierten Gruppenleitung war ich so weit zu sagen, wenn ihr mich gerne als Gruppenleiter haben möchtet und glaubt, dass ich das könnte, dann habe ich mich zur Wahl gestellt. Und das war jetzt vor 5 Jahren. 2017, glaube ich, bin ich zum ersten Mal in die Gruppenleitung gewählt worden und seitdem 2-mal wiedergewählt worden und mache das mit großer Freude.
Eure Gruppenname heißt ja Frankenkletterer. Ist Name Programm oder wie muss man sich da vorstellen? Und wie kann man vor allem Mitglied werden bei euch oder bei euch mitmachen, besser gesagt?
Die Gruppe hat sich gegründet aus einer Teilnehmerzahl von einem Kurs, der damals in der Fränkischen Schweiz angeboten wurde. Das war ein Ausbildungsangebot der Sektion Berlin in der Fränkischen Schweiz und die Teilnehmer dieses Kurses haben damals gesagt, lasst uns zusammenbleiben. Wir wollen weiter zusammen klettern. Wir haben Spaß daran gefunden und haben sich dann, also quasi ortsgebend, Frankenkletterer genannt. Und diese Gruppe hat sich bis heute gehalten. Wir klettern natürlich in Berlin und wir klettern hier in der Halle und wir veranstalten auch 3-4 Kletterfahrten pro Jahr. Und traditionell führt uns mindestens eine dieser Kletterfahrten auch immer wieder in die Fränkische Schweiz, wo wir gerne sind, wo wir uns gut auskennen. Aber nicht nur. Also wir klettern auch im Erzgebirge, wir klettern auch im Harz oder im Id oder in Lübejün und auch schon mal weiter weg. Aber weiter weg, das sind dann eher kleinere Gruppen, weil nicht jeder oder nicht die ganze Gruppe schafft es, sich gemeinsam mal für eine Woche Urlaub zu nehmen. Das kriegt man nicht alles unter einen Hut. Und eine entferntere Reise, also nach Frankreich oder Italien, das lohnt sich dann eigentlich nur, wenn man 5 Tage unterwegs ist.
Wie viel seid ihr in der Gruppe?
Wir sind, wenn wir auf unsere Gesamtzahl gucken, ungefähr 50 Mitglieder. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, die sind nicht alle regelmäßig aktiv. Es sind nämlich auch einige Frankenkletterer dabei, die mittlerweile familiär oder berufsbedingt Berlin verlassen haben und die deshalb nicht mehr regelmäßig mit uns klettern. Aber sie sind weggezogen und trotzdem sind sie uns verbunden. Also sie nehmen teil an unseren jeweiligen Chats und sind auch weiterhin in unserem E-Mail-Verteiler. Sie nehmen Anteil an unseren Korrespondenzen, sie bringen sich mit ein. Sie kommen auch gerne, wenn wir zum Beispiel in die Fränkische Schweiz fahren, dann kommen die in Süddeutschland leben oder in Österreich leben, von Süden nach Norden gefahren, während wir nach Süden fahren und dann treffen wir uns dort. Also insofern gibt es eine Verbundenheit und sie sind nach wie vor Mitglieder. Aber der harte Kern, der hier jeden Mittwochabend in der Kletterhalle unterwegs ist, das sind, sage ich mal, 10 Seilschaften, also ungefähr 20 Leute.
Wie kann man bei euch Mitglied werden?
In der Regel so wie bei vielen anderen Sektionsgruppen auch, indem wir im Bergsteiger eine Kontaktadresse, einen Kontaktnamen, Ansprechpartner, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlassen. Das kann man nachschlagen und dort kann man anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann gibt es einen Kennenlerntermin und jemand sagt, ich möchte gerne klettern und dann verabreden wir uns und dann klettern wir zusammen und dann stellen wir fest, ob wir zusammen passen oder ob wir Spaß aneinander finden, ob wir zusammenbleiben wollen. Und irgendwann entscheidet sich ein Interessent oder eine Interessentin, ob sie Mitglied werden möchte in unserer Gruppe. Das kostet nichts. Es ist im Prinzip eine Art Commitment zu sagen, ja, mir gefällt das, was ihr macht und ich wäre gerne immer mit dabei. Und dann besteht eigentlich der organisatorische oder Verwaltungsakt besteht nur darin, die oder denjenigen in den Verteiler aufzunehmen. Und dann ist sie quasi mit in der ständigen Informationsbörse, wann treffen wir uns, wo treffen wir uns, wie viele kommen. Und dann kann man immer sicher sein, dass man einen Seilpartner hat.
Und du als Gruppenleiter, setzt dich dann mit den Leuten in Verbindung und machst das. Welche Aufgaben hast du denn noch als Gruppenleiter quasi? Was für alle Gruppen gelten würde, also nicht nur für die Frankenkletterer oder spezifisch für die Frankenkletterer?
Als Gruppenleiter verstehe ich meine Aufgabe darin, die Kommunikation innerhalb der Gruppe zu gewährleisten, also alle miteinander zu vernetzen, auch die Kennenlerntermine zu koordinieren. Ich bin nicht immer dabei, ich kann auch nicht zu jedem Termin, aber das übernimmt dann ein anderer. Also aber auch diesen Informationsfluss sicherzustellen, dass jemand denn da ist, der sich die neue Interessentin ansieht, mit ihr zusammen klettert und einen Eindruck gewinnt. Es gibt ja auch Interessenten, das muss man dazu sagen, die sich nicht gleich beim ersten Mal entscheiden, die auch vielleicht andere Klettergruppen erstmal entdecken wollen und kennenlernen wollen und dann schauen, wo passt es? Wo passt es altersmäßig, wo passt es leistungsmäßig? Und dann zu sagen, okay, ihr seid genau die Richtigen. Und dann nehme ich sie in den Verteiler auf und dann organisiere ich auch Gruppentreffen. Das machen wir hier im Vereinszentrum einmal im Monat. Setzen wir uns zusammen, besprechen die Dinge und haben Gemeinschaft und erzählen uns vieles. Da ist auch ein bisschen was Privates dabei, also man lernt sich auch besser kennen. Und dann reden wir über Projekte, neue Fahrten. Und bei den Fahrten ist es so, dass ich nicht zwingend als Gruppenleiter, aber häufig als Gruppenleiter auch die Fahrtenleitung übernehme. Das muss aber nicht so sein, das kann auch ein anderer sein. Das heißt, als Gruppenleiter ermuntere ich auch die anderen Gruppenmitglieder, hier organisatorisch aktiv zu werden, selbst sich mit einzubringen, so eine Tour zu gestalten, anzubieten und dann die nötigen Formalia auch zu erledigen. Es gibt Notfalllisten, die hier in der Geschäftsstelle hinterlegt werden, für den Fall, dass etwas passiert, so Informationsketten. Es gibt eine Notfallkarte, man sollte wissen, was das Kriseninterventionsteam ist. Und also solche Informationen, die reiche ich weiter. Und insofern bin ich auch ein bisschen Erklärbär für die, die das dann zum ersten Mal machen, biete Informationen an, auch Erfahrung natürlich. Wenn ich diese Informationen irgendwie nicht leisten kann, weil ich bin kein Ausbilder, bin auch kein Trainer und maße mir das auch nicht an, aber dann weiß ich, wer hier in der Sektion das leisten kann. Und dann stelle ich den Kontakt her. Insofern ermuntere ich auch Gruppenmitglieder, Kurse zu besuchen oder sich sogar fortzubilden. Wir haben jetzt gerade jüngst einen unserer Kletterer, der jetzt hier die Trainerlaufbahn eingeschlagen hat.
Also du gehst mit gutem Beispiel voran, was auch deine ehemaligen Gruppenleitenden dir beigebracht haben, gezeigt haben. Gibst du jetzt einfach weiter dein Wissen und
genau.
Das ist gut.
Ermuntern, motivieren, vielleicht selbst ehrenamtlich aktiv zu werden und auch irgendwann die Gruppenleitung vielleicht zu übernehmen oder eine andere Gruppenleitung zu übernehmen oder eine neue Gruppe zu gründen. Also der Verein wächst ja rasant. Wir haben mittlerweile über 23.000 Mitglieder in dieser Sektion. Und da sind nicht nur Menschen, die aktiv sein wollen, sondern die auch Ansprüche haben, die bestimmte Angebote nachfragen. Und wenn jemand dieses Angebot leisten kann und anbieten möchte, dann kann er natürlich eine Gruppe auch gründen. Und das ist eine Aufgabe des Beirats, solche Gruppengründungen auch zu genehmigen und zuzulassen. Da ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Ja, wie gesagt, 23.000 Mitglieder sind viele Individualsportler, Alpinisten, Naturfreunde, die für sich allein unterwegs sind, aber auch mit Freunden unterwegs sind und noch nicht als Gruppe sich organisiert haben, aber das durchaus könnten, wenn sie wollten.
Genau, man sieht dich ja hier ziemlich häufig durchs Haus gehen, sitzt auch öfters in dem Ehrenamtsbüro, also eigens für die Arbeit der Ehrenamtlichen eingerichtet wurde. Und machst du noch andere Aufgaben außer Gruppenleitung Frankenkletterer?
Naja, das eine sagte ich ja schon, ich bin auch Sprecher des Beirats, das bin ich nicht alleine. Der Beirat hat zwei Sprecher, Christiane Nastarowitz-Bien, die viele vielleicht kennen, weil sie die Chefredakteurin des Berliner Bergsteigers ist, macht das schon seit Jahren. Ich bin im Frühsommer 2021 als Sprecher gewählt worden, also noch relativ jung. Und als Sprecher bin ich mit dafür verantwortlich, zu den Beiratssitzungen einzuladen, die Tagesordnung aufzusetzen, auch die Sitzungen zu leiten, zu moderieren und darauf zu achten, dass sie nicht ausufern, was mir nicht immer gelingt.
Du sagtest Beirat. Was ist denn Beirat und wie ist es denn in diesem Verein einzuordnen? Also was muss man sich denn als jemand, der jetzt nicht im Verein intern aktiv ist, sondern, sage ich mal, nur ein von den 23.000 Mitgliedern ist, nur in Anführungsstrichen, wie soll man das jetzt mit dem Beirat verstehen?
Der Beirat ist ein Gremium dieses Vereins. Erstmal so ganz pauschal. Ist ein Gremium dieses Vereins. Es gibt mehrere. Und wer das genau nachlesen will, der findet dazu eine Satzung, auch auf unserer Webseite. Und in der Satzung sind nicht nur die Organe des Vereins beschrieben, also zum Beispiel das höchste Organ ist die Mitgliederversammlung. Also das Treffen aller Mitglieder, zu dem jedes Mitglied zugelassen ist und das ein- oder zweimal im Jahr stattfindet.
Das heißt, da sind 23.000 Mitglieder auf einmal?
Sie hätten das Recht dazu. Das kommt aber selten vor, weil nicht jeder an einem Termin kann und sich auch nicht jeder für die Arbeit der Mitgliederversammlung interessiert. Es ist freiwillig und es ist in den letzten Pandemie-Monaten und mittlerweile muss man ja sagen schon 2 Jahren auch nicht immer leicht gewesen, das zu veranstalten. Wir waren einmal im Poststadion auf der Tribüne, um sozusagen den Aerosolen keine Chance zu geben. Aber nein, wir sind natürlich nicht 23.000. Aber es ist wichtig zu wissen, dass man als einer von oder eine von 23.000 Mitgliedern ein Stimmrecht hat und diesen Verein mitgestalten kann. Und die Mitgliederversammlung ist das größte Organ. Es gibt einen geschäftsführenden Vorstand, auch ein Organ. Und es gibt verschiedene Fachausschüsse, Kletteranlagenausschuss, Ausbildungsausschuss, Hüttenausschuss. Und da finden sich immer Menschen, Mitglieder dieses Vereins, die sich für einen bestimmten Sachverhalt interessieren und die diesen Sachverhalt auch im Verein vorantreiben wollen und die ihn gestalten wollen. Das ist wichtig. Ohne diese Menschen geht es nicht. Dieser Verein leistet viel und er macht ein großes Angebot für 23.000 Mitglieder, damit die sich hier wohlfühlen. Und dieses Angebot muss organisiert werden. Und der Beirat ist ein Gremium, in dem wir sehr viele Mitglieder zusammenbinden. Da sind Gruppenleiter drin, und zwar nicht nur Klettergruppenleiter, Wandergruppenleitende, Jugendleitende, Naturschutzfreunde, Arbeitskreisvertreter, Steuerungskreisvertreter. Also fast alle Gruppen haben die Möglichkeit, einen Vertreter in diesen Beirat zu entsenden. Insofern ist er, würde ich mal sagen, sehr, vielleicht sogar das repräsentativste Gremium innerhalb unserer Sektion und auch der größte Multiplikator innerhalb unserer Sektion, weil wir, die wir in diesem Beirat drin sind, hinter uns jeweils immer Gruppen haben oder Ausschüsse oder Referate. Und wenn ich allein an das Familienreferat denke, in dem wiederum ganz viele Familiengruppen drin sind, mit ganz vielen Gruppenleitenden und Eltern, Kindern. Das sind ganz viele Mitglieder in diesem Verein, die über den Beirat erfahren, was hier passiert und wo Entscheidungen getroffen werden. Letztlich diskutiert der Beirat Prozesse in der Sektion, die der Vorstand entscheidet. Und der Beirat sieht es als seine Aufgabe an, und so steht es auch in der Satzung, diese Prozesse zu begleiten, zu diskutieren, ein Meinungsbild herzustellen und dann auch dem Vorstand zu empfehlen, wie man damit umgeht. Es ist eine Art Beratung und ja, und hinter uns stehen einfach die Mitglieder dieser Sektion.
Und wie viel Einfluss hat man als einzelner Gruppenleiter in diesem Gremium?
Man hat ein Stimmrecht. Das heißt, wenn Sachverhalte diskutiert werden, also ein Beispiel, ob man jetzt in unser neues Leitbild, das auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden soll, ein bestimmter Satz drin steht oder nicht, dann kann man das diskutieren im Beirat und dann kann man darüber abstimmen und kann man diese Formulierung unterstützen oder nicht unterstützen. Und am Ende, wenn so ein Leitbild verabschiedet ist, dann ist es das Leitbild für uns alle. Dann wissen wir, wofür dieser Verein steht. Und dann kann ich es mittragen oder stelle fest, das ist nicht mein Verein vielleicht jetzt im Worst Case. Dann würde man sagen, nö, dann trage ich das nicht mit. Aber ich kann sozusagen Einfluss nehmen auf die Inhalte. Ich kann Einfluss nehmen auf Strukturen, die wir diskutieren und auch die, die wir dann entsprechend unterstützen oder die wir empfehlen. Man kann Einfluss nehmen, ob um den Teufelsberg ein Zaun gezogen wird oder nicht gezogen wird und ob der Zaun hoch ist oder niedrig ist und ob er abgeschlossen wird oder nicht abgeschlossen wird. Das sind alles Sachverhalte, die wir im Beirat diskutieren und über die wir ein Meinungsbild herstellen. Und dann kann man mit abstimmen und dann kann man darauf Einfluss nehmen. Und wenn keine Mehrheit zustande kommt, dann lässt man es, dann nicht.
Wie oft tagt der Beirat und vor allem, wie lange dauern solche Sitzungen im Beirat mit den vielen verschiedenen Leuten, die da teilnehmen möchten oder teilnehmen?
Also der Beirat tagt in der Regel einmal im Monat. Ausnahmen sind die Sommerferien, wo wir eine längere Pause haben und auch die Weihnachtspause. Aber ich würde sagen, wir kommen auf 10 Sitzungen pro Jahr. Und die Sitzungen versuchen wir in der Regel auf 2 Stunden zu begrenzen. Also von 19 bis 21 Uhr, das gelingt nicht immer und leider auch eher selten, weil es doch großen Redebedarf gibt. Was man vergisst, ist, dass ganz viele Gruppen in dem Verein ein Interesse darin haben, dem Beirat etwas vorzustellen, weil sie, wie ich gerade sagte, einen großen Kreis an Multiplikatoren erreichen und damit viele Menschen in diesem Verein informieren können über ihre Ideen, über ihre Vorhaben. Zum Beispiel jetzt eine neue Kletteranlage am Görlitzer Ufer. Ne? Will man das nicht? Was passiert da? Wenn man das diskutieren möchte, wenn man das vorstellen möchte oder sogar initiativ sein will, dann kann ich das im Beirat einem großen Kreis von Vereinsmitgliedern mitteilen und sie vielleicht auch gewinnen. Und deswegen sammeln sich oft Anträge für Tagesordnungspunkte, die machen die Sitzungen dann auch oft lang. Und es ist auch Christiane und meine Aufgabe, darauf zu achten, dass es nicht zu lang wird. Aber für die Mitglieder des Beirats und also auch die Referatsleiter, die Fachreferenten, die Gruppenleiter, ist es, glaube ich, verschmerzbar, 2 Stunden im Monat sich auf diese Art und Weise zu engagieren. Für die Sprecher ist es etwas mehr Arbeit, weil wir natürlich die Sitzungen vorbereiten wollen, gut vorbereiten wollen. Das heißt, wir müssen auch Rücksprache halten mit denen, die diese Anträge stellen. Was planen die? Haben die eine Präsentation vorbereitet, ein paar Charts? Wie lange dauert das ungefähr? Wollen sie, dass darüber beschlossen wird? Ein Formulierungsantrag, über den dann abgestimmt wird? Also die Vorbereitungsarbeit ist etwas länger, vielleicht sogar etwas länger, als ich mir das gedacht hatte, als ich mich auch für dieses Amt zur Verfügung gestellt habe.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Mich würde mal eine Sache so interessieren. Wir blicken ja auf einen 150 Jahre alten Verein zurück. Inwieweit hat sich denn dieses Gremium-Beirat da verändert? Was denkst du?
Ich bin noch keine 150. Deswegen kann ich gar nicht aus der Zeit berichten, als die Sektion Berlin zu den Gründern des Alpenvereins gehört hat, 1869. Das ist ja ein bisschen erstaunlich, dass gerade ausgerechnet die Berliner mit dabei waren, als dann dieser Verein zusammen mit anderen Alpinisten und Bergfreunden gegründet wurde. Es gibt in unserer Sektion ein wandelndes Geschichtslexikon, das ist der Bernd Schröder, der Geschäftsstellenleiter, der das viel besser als ich aus dem Ärmel schütteln könnte. Das sind spannende Geschichten, die er zu berichten weiß. Ich würde mal annehmen, dass die Struktur des Vereins mit einer Mitgliederversammlung und einem Vorstand schon sehr früh existiert hat. Wann der Beirat dazu kam, das weiß ich nicht, ob er vom ersten Tag an existierte oder auch erst sehr viel später. Ich glaube, der Beirat hat früher sehr viel seltener getagt. Ich glaube, es hat Zeiten gegeben, wo er nur alle 2 Monate oder vielleicht auch nur quartalsweise zusammengekommen ist. Die Ansprüche sind natürlich mit der Zahl der Mitglieder gewachsen. Je mehr Mitglieder, je mehr Sportarten, je mehr Interessen plötzlich in diesem Verein auch zum Ausdruck gebracht wurden, umso mehr musste man sich um diese Mitglieder kümmern. Das ist angewachsen, so wie die Mitgliederzahl angewachsen ist. Das Angebot ist größer geworden, die Zahl der Gruppen ist größer geworden. Und ich kann ja nur aus der Zeit berichten, die ich jetzt im Beirat A als Gruppenleiter dabei bin, also eher passiv, oder als Sprecher, heißt gestaltend und leitend. Da muss ich mal sagen, am Anfang, der Hauptunterschied muss man sagen, ja, es hat natürlich was mit Corona zu tun. Wir sind in den Jahren, die ich zum ersten Mal dabei war, immer in Präsenz zusammengekommen. Man saß um einen Tisch herum, man sah sich, man lernte sich kennen, man lernte auch andere Gruppen kennen und man diskutierte. Das hat sich komplett verändert durch Corona. weil als der Lockdown kam, Anfang 20, da mussten wir plötzlich umstellen auf digitale Sitzungen. Und plötzlich sah man sich nur noch als Briefmarke auf einem Bildschirm. Man kam nicht mehr zusammen, die Diskussionskultur war eine andere. Gleichzeitig waren aber auch die Teilnehmer zahlreicher, weil es leichter war teilzunehmen. Man musste nicht kommen, man konnte das von zu Hause aus machen. Wichtig übrigens auch für viele Mitglieder im Beirat, die zum Beispiel alleinerziehend sind, die zu Hause Kinder haben. Ganz wichtig, ja, die dann plötzlich teilnehmen konnten, die nicht extra in die Geschäftsstelle fahren mussten und sich da 2 Stunden um die Ohren geschlagen haben. Und bis sie wieder zu Hause waren, waren 3 Stunden um. Das geht jetzt viel bequemer. Und insofern hat diese digitale Zeitenwende auch natürlich die Teilnahme verändert, die Möglichkeiten verändert, aber auch die Ansprüche verändert. Wir können heute eigentlich auch, das ist jetzt schon eine Vorhersage für die Zeit, wenn wir die Pandemie irgendwann mal hinter uns gelassen haben, wir können eigentlich nicht mehr zu Präsenz zurückkehren. Jedenfalls nicht ausschließlich. Die Teilnehmer erwarten dann wenigstens eine Hybridsitzung, also Präsenz plus der Möglichkeit, digital zugeschaltet zu werden. Das ist kolossal anders geworden. Das heißt, die Technik hat natürlich auch ist Bestandteil dieser Sitzung geworden. Auch der Aufbau der Technik, der Bedarf an Technik, einen Bildschirm, einen Monitor, all das wird verlangt und muss auch von dem Beiratssprecher mit organisiert werden, mit gedacht werden. Es ist aufwendiger geworden und das ist, glaube ich, die größte Veränderung. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für diesen Verein, das gilt für die ganze Arbeitswelt. Ich glaube, Corona hat uns einen Digitalisierungsschub, auch in Schulen übrigens, ja, wo Schüler plötzlich in ein Homeschooling sich wiederfanden und den Computer entdeckt haben, den sie vorher vielleicht nur zum Spielen kannten.
Wie kam es überhaupt dazu, dass du dann Sprecher des Beirates geworden bist? Und warum hast du das gemacht? Beziehungsweise diese Entscheidung getroffen?
Ja, es war im Prinzip ähnlich, wie ich das schon bei der Gruppenleitung erzählt habe. Es gibt Veränderungen, auch persönliche Veränderungen. Der zweite Beiratssprecher hatte sich ein bisschen zurückgezogen, konnte nicht mehr so dabei sein, wie er das vielleicht ursprünglich mal wollte und auch konnte. Und dann war die Stelle vakant. Und Christiane hat es viele Jahre alleine gemacht, organisiert und das hat viel Zeit gekostet, auch viel Energie. Und irgendwann fragte sie mich, sag mal, ich erlebe dich im Beirat als aktives Mitglied, als Vertreter einer Klettergruppe und könntest du dir das vorstellen? Dann habe ich gesagt, ich überlege mir das, ich will das mal abwägen, weil ich wusste oder ahnte, es könnte auch einen gewissen Aufwand bedeuten. Und weil ich aber ein Vereinsmeier bin und weil ich gerne mich einbringe und weil ich auch den Sinn erkenne in ehrenamtlicher Arbeit, die einen Verein trägt, habe ich mich dem auch nicht verschließen wollen und habe dann Christiane gesagt, ja, okay, ich würde kandidieren. Dann ist das in einen geordneten Wahlvorgang gegangen und die Mitglieder des Beirats haben Christiane und mich, es war sozusagen eine periodische Wahl, eine Wahlperiode ist zu Ende gegangen und dann standen Wahlen an und dann sind wir beide, sie ist im Amt bestätigt worden und ich bin neu hineingewählt worden und seitdem machen wir das gemeinsam.
Und du hast ja über diese gewisse Zeitaufwand geredet und du hast ja eine Doppelfunktion, sowohl als Gruppenleiter und auch als Beiratssprecher. Über welche Zeitaufwand reden wir denn? Also sagen wir mal in der Woche oder im Monat?
Ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen, weil dieser Zeitaufwand ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie einer tickt. Ich bin jetzt, sage ich mal, vom Naturell her so ein bisschen eher ein, ich bemühe mich um Akkuratesse und versuche alles sehr sorgfältig zu machen und schreibe viel und achte auch ein bisschen auf die Form und die Kontaktpflege. Also ich investiere mehr Zeit vielleicht, als es nötig wäre. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt ist es 1 Stunde pro Tag. Das heißt, bei einer Woche kommen dann 7, 8 Stunden zusammen. Das kann man en bloc machen, Man kann das an zwei halben Tagen machen, man kann aber auch jeden Abend sich ein bisschen hinsetzen, wenn man seinen Hauptberuf hinter sich gelassen hat, sich abends noch ein bisschen an den Computer setzen. Wie das einer gestaltet, ist ja jedem selbst überlassen. Ne? Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wie 7 Stunden, 8 Stunden, das geht ja gar nicht. Aber du sagst es zu Recht, das ist, bei mir ist es ja, sind es ja zwei Aufgaben, die Gruppenleitung und der Beirat. Und ich lasse es auch nicht dabei, wenn hier im Vereinszentrum ein Umzugskarton zu tragen ist, dann helfe ich auch so gut ich kann und baue auch mal ein Regal auf. Und auch das kostet noch ein bisschen Zeit. Also das kann jeder gestalten, wie er möchte, wie es ihm wertvoll erscheint und wie er die Möglichkeit hat. Man kann das auch in wesentlich kleinerer Zeit machen. Es soll niemanden abschrecken, im Gegenteil, ich möchte ja auch dazu einladen und die Gelegenheit nutzen, hier dafür zu werben, Ehrenamt wahrzunehmen. Es gibt ganz viel Bedarf. Wie gesagt, dieser Verein ist groß und könnte noch viel mehr anbieten, wenn es die Menschen dazu gäbe, die bereit wären, dieses Angebot zu machen. Und dafür braucht es Ehrenamt und wer das machen möchte, der kann das mit weniger Zeitaufwand machen. Manchmal ist es nur eine Stunde in einer Woche. Vielleicht ist es einfach auch nur der E-Mail-Verteiler, die Organisation einer Gruppe, Ansprechpartner sein. Und je mehr Ehrenamt stattfindet, je mehr Menschen sich da engagieren, umso mehr Arbeit dieses Vereins kann auf mehr Schultern verteilt werden. Und dann ist das auch weniger Belastung für den Einzelnen.
Und dann hat Nick vielleicht auch mal Zeit nehmen, dem Ehrenamt am Abend noch vielleicht ein schönes Glas Rotwein oder so zu trinken. Wie ist denn überhaupt so die Wahrnehmung des Ehrenamtes in der Sektion? Also ich erlebe dich als sehr fleißig und gut organisiert. Sachen, die du anpackst, die funktionieren einfach sehr gut. Wie wird denn das vom Verein wahrgenommen? Kriegst du auch positives Feedback dafür?
Ja, ich kriege positives Feedback. Das freut mich sehr. Aber ich erlebe auch, dass die oder der Personenkreis, der diesen Verein trägt, ein sehr überschaubarer Personenkreis ist. Das sind, sage ich jetzt mal, dahin 100 Leute. Wahrscheinlich sind es mehr. Ich glaube, ich habe mal gehört, es sind 2 oder 3%. Das wären bei 23.000 deutlich mehr, als ich jetzt gesagt habe. Aber am Ende begegnen einem doch immer wieder dieselben. Das sind die, die sich bei einer Diskussion mit einschalten, die ihre Meinung kundtun, die eine Anregung geben, die auf eine andere Meinung reagieren. Also gerade da hat ja auch die Digitalisierung durch eine solche Kommunikationsplattform wie Teams, die wir in der Sektion nutzen. Wenn man da mal in die Chatgruppen hineinguckt, wer da aktiv ist, wer da mitdiskutiert, wer da postet, wer reagiert, dann sind das immer dieselben 15 bis 20 Leute. Natürlich haben wir schon ganz, ganz viele Gruppen und jede Gruppe hat ja nicht nur einen Gruppenleitenden, sondern 2, 3, 4 Gruppenleitende. So, das heißt, wenn man das multipliziert, dann kommt man auf deutlich mehr als 100, aber es sind immer wieder dieselben und es sind zu wenige. Und wenn man 23.000 Mitglieder hat in dem Verein, dann muss man einfach sagen, dann kriegen wahrscheinlich ganz, ganz viele Mitglieder gar nicht mit, was an Vereinsarbeit geleistet wird. Und das ist jetzt keine Einbahnstraße, wo man sagt, ja, dann informiert euch doch. Sondern es ist auch eine Pflicht von uns aktiven Ehrenamtlern, eine Kommunikation aufzubauen. Wir müssen uns anstrengen und uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Individualmitglieder, wie wir sie erreichen. Wie können wir sie ansprechen? Wie können wir sie gewinnen? Welche Möglichkeiten der Kommunikation gibt es über den Bergsteiger hinaus oder über die Webseite? Und wie können wir interessant sein? Wie können wir sozusagen einen Anreiz geben, sich zu engagieren? Nicht jeder will das. Es hat auch nicht jeder die Zeit. Es gibt auch viele Menschen, die schon in anderen Ehrenämtern engagiert sind. Es gibt ja nicht nur den Alpenverein. Also manche sind in der Freiwilligen Feuerwehr oder manche sind, weiß ich nicht, im Kirchenverein. Und Da Fördervereine gibt es ohne Ende, Schulfördervereine, egal. Also will sagen, ich verstehe, wenn jemand nicht noch mehr zusätzliche Zeit aufbringen kann, aber ich glaube, es gibt viele, die nicht wissen, dass es Möglichkeiten gäbe, sich in diesen Verein einzubringen. Und das ist unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, wie wir das organisieren können.
Vielleicht ist ja ein Podcast-Hörer oder eine Podcast-Hörerin unter euch, die auch mal Lust auf Ehrenamt haben.
Gerne, unbedingt. Und da gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, entweder den Bergsteiger aufschlagen und schauen, wer sind die Ansprechpartner in der Geschäftsstelle, im Beirat, in den Gruppen, Kontakt aufnehmen. Wir fressen niemanden, wir sind umgänglich, wir lächeln, wir hinter der Maske, hinter der Schutzmaske lächeln wir.
Was glaubst du denn, was die Hürden sind, mit dem du oder mit dem wir immer zu tun haben, warum wir nicht so viele Leute immer ansprechen können? Unser Ziel ist ja, dass wir mehr Leute hier in Ehrenamt reinkriegen, dass mehr Leute sich engagieren, weil wir feststellen, dass bei über 23.000 Mitgliedern die Anzahl an ehrenamtlicher Arbeit, die wir haben, dass die Anzahl an ehrenamtlichen Personen ist einfach zu gering. Die große Last ist auf zu wenigen Schultern. Jetzt müssen wir das auf mehrere Schultern versuchen zu verteilen, aber dafür bräuchten wir auch die Personen, die das machen. Warum erreichen wir nicht die Leute? Warum ist diese ehrenamtliche Arbeit für die Leute bei 23.000 Mitgliedern nicht so attraktiv vielleicht?
Wir sind zu wenig bekannt. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Wir sind der drittgrößte Sportverein Berlins, hinter Hertha und hinter Union. Jeder kennt Hertha, jeder kennt die Union. Niemand kennt den Alpenverein. Ich stand neulich an einer Kasse und habe für den Verein etwas eingekauft. Und dann fragte sie, was ist das für ein Verein? Und ich sagte, der Deutsche Alpenverein. Und sie sagte, der Deutsche Altenverein. Ich sage, nein, Alpenverein. In Berlin, guckte sie mich an und war ganz erstaunt. Hatte sie noch nie gehört. Menschen hier in der Stadt, die nicht wissen, dass wir existieren, was wir machen und wie toll wir sind. Und ich glaube, da haben wir einen ganz großen Nachholbedarf. Was geben wir dieser Stadt? Was geben wir den Menschen hier? Was können wir anbieten? Wir machen ein tolles Sommerfest, also jetzt nicht in Corona-Zeiten, das ist natürlich nochmal ein Zusatzproblem, aber davor haben wir immer ein tolles Sommerfest gehabt und wir planen ja wieder eins. Und dann kommen Interessierte, die hier vorbeispazieren, die uns sehen, die reingucken und die denken, wow, das ist ja klasse. Und die dann plötzlich in Kontakt kommen und die entdecken, wer wir sind und was wir machen. Und ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Das können wir viel mehr machen. Und wenn wir mehr Menschen erreichen, dann erreichen wir vielleicht auch viel mehr Menschen, die sich in diesem Verein engagieren wollen. Es gibt unglaublich viele Menschen, die engagiert sind und die sich engagieren wollen. In Kindergärten, in Schulen, Schulfördervereine und so weiter. Und die auch sich im Sportverein engagieren. Und warum nicht auch im Alpenverein? Das ist das eine. Und wenn die Leute hier sind, und 23.000 sind ja schon da, dann müssen wir gucken, wie wir an sie rankommen. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Da haben wir den Bergsteiger als ein Magazin. Ich glaube, es wird sehr, sehr gut wahrgenommen. Viel besser, als wir manchmal denken. Man kann es in die Hand nehmen, man kann es mitnehmen, man kann es einstecken, man kann da drin schmökern, man entdeckt was. Es ist toll gemacht, es ist schön gelayoutet, es bietet interessante Geschichten und viele Informationen. Und wir haben eine Webseite, ich glaube, die könnte abwechslungsreicher sein. Ich sage das mal so ein bisschen kritisch, auch wenn ich mir diese Kritik gar nicht allzu laut erlauben möchte, weil ich weiß, auch dahinter stecken Ehrenamtler. Und ein Ehrenamtler macht es immer in seiner Freizeit. Und insofern ist es immer mit Forderungen, ist man so schnell dabei. Aber wir leisten das alles in unserer Freizeit und das ist schwierig und deswegen wäre es toll, wenn es noch mehr machten. Hürden, Also wir versuchen keine Hürden aufzustellen. Also wir hindern niemanden daran, ein Ehrenamt wahrzunehmen und sich einzubringen. Und es wäre interessant zu hören von einem oder einem Mitglied dieser 23.000, warum bist du noch nicht dabei? Erzähl mal, was hat dich bisher davon abgehalten? Was hast du nicht gewusst? Wo hast du nicht den Ansprechpartner gefunden, den du gebraucht hättest? Und von unserer Seite aus, ich hoffe, es gibt kaum Hürden oder wenig Hürden. Und wenn es welche gäbe, dann müssten wir sie abbauen oder so niedrig gestalten wie möglich.
Du hast gerade unser Magazin Der Berliner Bergsteiger angesprochen. Wo finde ich den? Im Kiosk? Im Arztpraxis?
Du findest ihn hier im Vereinszentrum. Du findest ihn im Kletterzentrum. Da steht er. Da kann man ihn sich mitnehmen. Und als Mitglied kriegst du ihn nach Hause geschickt oder als Online-Exemplar, als PDF. Also es gibt viele Möglichkeiten, ihn zu empfangen. Aber für den, ich sag jetzt mal, einfachen Berliner, der nicht Mitglied ist, der wird ihn nicht in die Finger kriegen oder nur zufällig, indem er ihn irgendwo sieht. Ja.
Es sei denn, er geht in die öffentlichen Bibliotheken oder geht in einen Kletterladen in Berlin. Dort liegt es auch aus.
Gut.
Aber Nick, wenn du jetzt dir nochmal was wünschen könntest, was du den ehrenamtlichen, nicht ehrenamtlichen und zukünftigen Mitgliedern nochmal so raus erzählen könntest, was würdest du denen sagen gerne?
Engagiert euch. Und habt Nachsicht und Verständnis für die, die sich engagieren. Es läuft nicht immer so einfach und so rund, wie man es sich wünscht. Weil wir sind auch schon, sag ich mal, so groß, dass bestimmte Strukturen auch manchmal etwas schwerfällig sind. Dieser Dampfer ist nicht so leicht zu wenden. Und das hat aber wiederum auch mit der Natur des Ehrenamts zu tun. Wir machen es halt freiwillig. Und wir machen es in unserer Freizeit. Und nicht jeder hat zur gleichen Zeit Freizeit. Und deswegen kommen nicht immer alle so schnell zusammen, wie man sich das wünscht. Man muss Termine koordinieren. Und mancher hatte auch nicht unbedingt die Zeit, sich so sehr auf einen Termin vorzubereiten, wie das sich der Mitstreiter gewünscht hätte. Und dann kommt jemand auch schon mal unvorbereitet in so eine Besprechung. Und dann ist das etwas mühsam. Und ich werbe dafür, dass wir füreinander Verständnis haben. Weil wir alle in der Situation sind, diese Freizeit zu finden, das Engagement irgendwie zu ermöglichen. Und man ist auch manchmal gestresst, weil man zu Hause Stress hat, weil man auf Arbeit Stress hat und weil man dann in der Freizeit nicht immer ein Lächeln auf den Lippen trägt. Und dann muss man auch mal ein bisschen entspannt sein. Und dann muss man auch mal den anderen vielleicht ein bisschen mittragen, auf die Schultern klopfen und so. Ich glaube, das wäre das Wichtigste, dass man Freude dabei hat und dass man einen Versuch dafür leistet, dazu beiträgt, dass der andere auch ein bisschen Freude gewinnt. Also sich regelmäßig bewusst zu machen, wie wir füreinander wertvoll sein können.
Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Das wäre auch eigentlich so eine Sache, wo ich auch mir selber manchmal an die Nase fassen muss, dass ich jedes Mal, wenn wir über Sachen diskutieren im Beirat oder in einzelnen Gremien, dass man da auch mal vielleicht manchmal sich zurücknimmt und genau an das, was du gerade gesagt hast, vielleicht nachdenkt und die ganze Sache vielleicht dann entspannter vielleicht auch angeht und sieht. Nichtsdestotrotz, ich glaube aber auch, dass wir alle, also das unterstelle ich jetzt jeden, der hier ehrenamtlich engagiert ist, das Ganze mit Herzblut macht, weil es eben freiwillig macht, weil es eben nicht macht, weil er dafür Kohle kriegt und das, was er macht, dann auch dementsprechend für ihn eine andere Stellenwert hat und dann für ihn auch wie so ein kleines Baby ist, was er da dann halt macht. Und dann reagiert man dementsprechend auch vielleicht ab und zu mal emotionaler.
Das ist absolut zulässig. Man darf emotional sein, weil du, wie du es so schön sagst, mit Herzblut dabei bist. Ja.
Wir kommen jetzt auch ganz emotional zu unserer Schnellradrunde. Wir haben nochmal 6 Fragen, entweder oder, vorbereitet. Und der Sahn fängt mal an, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne. Die Idee ist, dass du so am besten so gut wie ohne lange nachdenken oder so gut wie gar nicht nachdenken einfach sofort antwortest. Keine Angst, wir sind nicht böse. Fangen wir sofort an. Frankenjura oder Elbseinsteingebirge?
Frankenjura.
Highlife in der City oder Entspannung im Speckgürtel?
Highlight. Highlife in der City.
HMS oder Grigri?
Das kann ich spontan ganz schnell beantworten, aber muss trotzdem einen zweiten Satz dazu sagen, in der Halle Grigri. Aber ich sehe mit Bedauern, dass viele neue Kletterer HMS kaum noch kennen. Und ich halte es für ganz wertvoll, dass man weiß, was die Halbmastsicherung ist, wie sie funktioniert und wie man sie anwendet. Sie ist super hilfreich und im alpinen Gelände eigentlich unverzichtbar.
Okay. Brandenburger Haus oder Martin Buschhütte?
Leidenschaft Brandenburger Haus, Martin Buschhütte häufiger, weil sie gleichzeitig natürlich ein Kreuzungspunkt ist für die wunderbare Kreuzspitze, für den Weitermarsch Richtung Similaun und aber auch Ausgangspunkt für die hintere Schwärze. Also häufiger Martin Buschhütte mit Liebe Brandenburger Haus.
Matcha oder Mokka?
Weiß ich nicht.
Kaffee. Weder noch.
Weiß ich nicht.
Hardcover, Erstausgabebuch oder Kindle Reader?
Auf jeden Fall Hardcover Buch. Ich bin alte Schule. Ich nehme das, was ich lese, gerne in die Hand.
Und auch immer mit auf Touren?
Auf Touren habe ich, also das hängt natürlich von der Tour ab, ne? Also bei Wanderungen schon auch ein kleines Büchlein dabei. Bei Hochtouren, von denen ich vorher weiß, dass sie anstrengend sind, achte ich maximal auf Gewichtreduktion, habe ich kein Buch dabei.
Gut, lieber Nick. Also ich fand das sehr, sehr unterhaltsam, sehr informativ alles. Und hast du englische Fragen an uns?
Wie viel des Podcast bin ich?
Lass mich mal nachdenken. Ich glaube, wir sind bei den vierten.
Wir gucken einfach mal nach, wo du denn erscheinst. Ja, dann kann ich dir die Frage mit Sicherheit beantworten. Ja, aber ich kann eins sagen, wir sind diesmal unter einer Stunde geblieben. Das ist auch schon mal, also wir hatten so unseren Plan, 20 Minuten, da kann man nicht wirklich viel abfrühstücken. Es war sehr unterhaltsam mit dir. Es hat mir sehr gefallen und ich lerne immer mehr dazu wieder vom Verein. Vielen Dank von meiner Seite, Nick.
Und schon geht wieder mein Handy.
Der nächste Termin wartet.
Der Hauptberuf lässt einen kaum ganz frei sein.
Das ist ganz normal, glaube ich, auch in heutigen Zeiten. Wobei, ist eigentlich auch schade, dass man immer erreichbar sein muss oder ist.
Ja, ist, ja. Handys sind Fluch und Segen.
Und Segen gleichzeitig.
Aber ich finde es toll, dass ihr das macht. Ich finde es toll, dass es mit dem Medium-Podcast eine zusätzliche Informationsmöglichkeit gibt. Lesen, chatten, alles gehört zusammen. Und warum nicht auch hören? Ich finde es eine tolle Idee. Und wenn wir damit dazu beitragen, den Verein noch bekannter zu machen, den Alpenverein, umso besser.
Genau, in diesem Sinne packen wir alle Wege an und suchen uns die Informationswege, die Mitglieder zu erreichen. Vielen Dank nochmal an euch beide und wir hören uns im nächsten Podcast, denke ich.
Ja, dann bedanke ich mich bei Nick, dass du da warst und deine Zeit wieder mal geopfert hast für den Verein.
Es war kein Opfer, es war mir eine Freude, ich danke euch.
Und wir beide bedanken uns bei euch Mitgliedern und Nichtmitgliedern, die hier diesen Podcast gehört haben und freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch.
Erreichen könnt ihr uns natürlich auch unter podcast@dhv-berlin.de.
Falls ihr Anregungen habt, Ideen habt oder
den Nick nochmal was fragen wollt. Wie war das nochmal mit den Gruppenleitern? Den Beirat? Also immer her mit euren Fragen. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.